service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am letzten Tag des Jahres 2024. Ich bin Joachim Czyczerski. Dzień dobry. Seit einigen Wochen wird an deutschen Grenzen massiv kontrolliert. An vielen deutsch-polnischen Grenzübergängen bilden sich kilometerlange Staus. Die Bundesregierung begründet die Kontrollen mit der Migrationslage. Doch für Polen ist dieser Schritt inakzeptabel, das sagte Premierminister Donald Tusk vor einiger Zeit. Für Tusk ist dies das Ende des Schengen-Raums. Doch nicht nur die Grenzkontrollen trüben das deutsch-polnische Verhältnis. Die Liste der Probleme ist lang. Dazu mehr nach den Nachrichten. Die NATO wird verstärkte militärische Kontrollen in der Ostsee einführen, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Dies teilte der polnische Premierminister Donald Tusk am Dienstag in Warschau mit. Laut Tusk habe NATO-Generalsekretär Mark Rutte signalisiert, dass an der Sicherheit der Ostsee dringend gearbeitet werden muss. Ziel sei es, die Ostsee zu einem verstärkten Überwachungsgebiet zu machen. Dies ist ein sehr wichtiges Signal für Polen und ein wesentlicher Teil eines umfassenden Projekts für Sicherheit und Stabilität, sagte Tusk bei einer Regierungssitzung. Nach Vorfällen mit russischen und chinesischen Schiffen sowie der Beschädigung von Unterwasserinstallationen ist die Zusammenarbeit der Ostsee-Anrainerstaaten mit der NATO unerlässlich. Wir wollen die Ostsee zu einem verstärkten Überwachungsgebiet machen, ähnlich dem Schutz des Luftraums. So, der polnische Politiker. Hintergrund sind jüngste Vorfälle in der Ostsee. In der vergangenen Woche wurde das Unterseekabel Estlink 2, das Finnland mit Estland verbindet, beschädigt. Die finnischen Behörden vermuten, dass der russische Tanker Eagle S, Teil der sogenannten Schattenflotte, für den Schaden verantwortlich sein könnte. Vor 92 Jahren, am 31. Dezember 1932, haben drei polnische Mathematiker den deutschen Enigma-Code geknackt. Anfang der 20er Jahre entwickelte die deutsche Armee eine Chiffriermaschine, die während des Zweiten Weltkriegs Funksprüche und wichtige Durchsagen von der Wehrmacht verschlüsselte. Das deutsche Codierungssystem wurde von drei polnischen Mathematikern der Poznaner Universität geknackt, von Marian Rejewski, Jerzy Różycki und Henryk Zygalski, die für das Biuro Szyfrów tätig waren. Die Entzifferung der Enigma gilt als ein Meilenstein in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, erklärt Dr. Paweł Brudek vom Museum des Warschauer Aufstands.
Alle mögliche deutsche Organisationen, Institutionen, die verwendeten Enigma. Also das ist nicht nur Heer, Luftwaffe und Kriegsmarine, aber das ist auch Reichsbahn, Reichspost, SS, Sicherheitsdienst, Gestapo, natürlich diese Funksprüche hatten gigantischen Einfluss auf den Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Das ist Symbol des schon neuen, modernen Informationskriegs.
Dank des Erfolgs konnten wichtige Schlachten gewonnen werden, einschließlich der Schlacht um Großbritannien und bei Falaise in Frankreich. Laut Historikern konnte dank den polnischen Codeknackern der Zweite Weltkrieg um 2 oder 3 Jahre verkürzt werden. Gestern wurden im polnischen Parlament Hanukkah-Kerzen entzündet. An der Zeremonie haben die wichtigsten polnischen Politiker und jüdische Persönlichkeiten teilgenommen. Hanukkah, auch bekannt als das Lichterfest, ist einer der wichtigsten Feiertage im Judentum und erinnert an das Wunder, das sich vor Christus im Tempel von Jerusalem ereignet haben soll. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Kuba Kukla und der Presseschau.
Die staatliche Wahlkommission hat entschieden, am Montag hat sie den Finanzbericht der Partei Recht und Gerechtigkeit aus den letzten Parlamentswahlen akzeptiert. Dies bedeutet, dass die Partei die zustehenden Gelder erhalten wird, schreibt die Tageszeitung Rzeczpospolita. Spätestens am Dienstag werde das entsprechende Dokument auf dem Schreibtisch des Finanzministers liegen, kündigte Richter Sylwester Marciniak an. Der Betrag beläuft sich auf fast 39 Millionen Zloty. Kurz darauf übte der Premierminister jedoch Druck auf den Finanzminister aus, indem er auf der Plattform X schrieb, es gebe kein Geld und werde auch künftig keines geben. Der Ombudsmann Marcin Wiącek stellte daraufhin klar, dass keine Zuständigkeitsregelung den Premierminister ermächtige, die Wirkung der PKW-Resolution zu bewerten. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den Rzeczpospolita hervorhebt. Dem Ministerpräsidenten habe es nicht nur an Zurückhaltung, sondern auch an politischem Selbsthaltungstrieb gefehlt. Er habe die PKW-Resolution mit Worten kommentiert, die seinem Lager in der Vergangenheit Niederlagen eingebracht hatten. Dabei zitierte er Jan Vincent Rostowski, der als Finanzminister einst in Bezug auf das geplante Kindergeld 500+ sagte, es gibt kein Geld und es wird auch keines geben. Die Zeitung erinnert, wir alle kennen den Ausgang dieser Geschichte, wer gewann und wer verlor. Diese Aussage wurde zu einem Symbol der Bürgerplattform in ihren schwierigsten Zeiten. Hat der Premierminister den Kontext dieser Worte vergessen? Die Opposition muss sich nun kaum anstrengen. Es genügt, dass die wirtschaftliche Lage der Polen sich verschlechtert, um dieses Bonmot à rebours als Eigentor zu entlarven. Die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland bleiben trotz der proeuropäischen Wende der Regierung von Donald Tusk angespannt und von Misstrauen geprägt, berichtet die Dziennik Gazeta Prawna unter Berufung auf einen Artikel der britischen Zeitung The Guardian. Dem Artikel zufolge hat die Regierung Tusk zwar den langjährigen Streit mit der EU über die Rechtsstaatlichkeit beigelegt und damit Milliarden von Euro an EU-Geldern freigesetzt, dennoch bleiben die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin schwierig. Ein Streitpunkt ist nun die Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben, denen Deutschland skeptisch gegenübersteht. Verärgert zeigte sich Berlin, als sich Tusk im Mai mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis zusammentat, um einen europäischen Verteidigungsschild zum Schutz des EU-Luftraums zu fordern. Deutschland lehnte den Plan aufgrund der hohen Kosten ab. Für Tusk sei dies das Ende eines positiven, zukunftsweisenden Projekts gewesen, das die bilateralen Beziehungen hätte verbessern können, berichtet die Tageszeitung. Wie bewerten die Polen Donald Tusks Arbeit als Ministerpräsident? Die Meinungen sind geteilt. Laut einer aktuellen Umfrage von United Surveys haben 47% eine positive Meinung, während fast 49% kritisch eingestellt sind. Ein Experte analysiert in der Zeitung, was Tusks Wahrnehmung in der Bevölkerung verbessern könnte. Laut Professor Jarosław Flis von der Jagiellonen-Universität wird die bevorstehende Präsidentschaftswahl eine Schlüsselrolle spielen. Diese Wahl wird eine große Veränderung bringen. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich die politische Lage in Deutschland nach den Wahlen entwickelt und welche Veränderungen in Frankreich anstehen. Derzeit ist Italien neben Polen das einzige stabile große EU-Land, während die Aussichten in anderen Ländern unvorhersehbar sind, so Fliss. Neben der Präsidentschaftswahl könnten auch globale Ereignisse Einfluss nehmen. Der Experte verweist auf Donald Trumps Ankündigungen, beispielsweise den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu wollen. Professor Flies sieht jedoch ein Problem. Tusk habe sich an den Regierungsstil aus seiner ersten Amtszeit gewöhnt, als er mit der Bauernpartei PSL einen Koalitionspartner hatte, der wenig Spielraum besaß. Damals konnte die Bauernpartei ihre Meinung kaum gegen die Bürgerplattform durchsetzen. Heute könnte Tusk jedoch selbst Gefahr laufen, das Amt des Premierministers zu verlieren, wenn er nicht die notwendige Anpassungsfähigkeit zeigt, schätzt der Politologe. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Sie haben es eben gehört, eine Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen ist nicht in Sicht. Die Liste der Probleme ist lang. Über die aktuellen deutsch-polnischen Beziehungen sprachen wir vor einigen Wochen mit dem Historiker und Germanist Professor Arkadiusz Stępin.
Unser Gast ist Professor Arkadiusz Stępin, Historiker, Politikwissenschaftler. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir wollen heute auf die deutsch-polnischen Beziehungen schauen. Deutschland hat die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Der polnische Premierminister ist mit dieser Entscheidung sehr unzufrieden. Er meint, Deutschland würde die Schengen-Zone in Frage stellen. Können Sie diese Reaktion nachvollziehen?
Einigermaßen schon. Nach den letzten Landtagswahlen beiden Ländern in Sachsen und in Thüringen hat die AfD die Nase vor. Es gibt tatsächlich keine bessere Lösung oder Remedium, um die AfD in die Schranken zu halten, als teilweise das Programm der AfD zu übernehmen. ohne diese faschistische Komponente. Das ist klipp und klar. Von daher entspricht dieser Schritt den Erwartungen in Deutschland, die Migration unter Kontrolle zu bringen. Von daher, wenn Sie mich fragen, der Schritt ist nachvollziehbar. Klar, steht das im krassen Widerspruch zu Schengen-Abkommen.
Heißt es, dass Bundeskanzler Scholz Gefangene der AfD-Rhetorik geworden ist, zum Teil zumindest?
Zumindest in dieser Hinsicht, dass dieser Migrationsdruck, der die Bevölkerung Angst einjagt, realistisch eingeschätzt wird. Wir müssen unterscheiden, diese Migrationswelle oder die Migrations nach Deutschland, die die Bevölkerung, den Elektorat in Angst oder in Unruhe versetzt, müssen die Mainstream-Parteien in Betracht ziehen. Andererseits heißt das nicht, dass der Mainstream in Berlin diese faschistische Komponente oder diese faschistische Flosken übernehmen sollte. Wir haben mit zwei Phänomenen zu tun in diesem Fall. Einerseits das Migrationsproblem und diese faschistische Komponente im Programm der AfD. Von daher muss man unterscheiden zwischen einem und dem anderen. Die Staaten leiten sich von Prämissen und Interessen. Das heißt sowohl für Deutschland als auch in Polen. Im Augenblick sind diese beiden Staatsräson unvereinbar. Für Polen das Schengen-Abkommen hat den Charakter der to be or not to be in der Europäischen Union. Für Deutschland ist die Verletzung des Schengen-Abkommens durch die Realpolitik bedingt.
Und glauben Sie, dass die Entscheidung Berlins die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland beeinflussen oder sogar beeinträchtigen könnte?
Die sind schon bereits beeinträchtigt und nicht nur durch diesen letzten Schritt. Am Anfang Juli stattete der Bundeskanzler Scholz einen Besuch in Warschau ab. Und man hat nicht vereinbart, das, was aus der polnischen Perspektive das Wichtigste gewesen ist, und zwar die Wiedergutmachung für die polnischen KZ-Opfer, die noch lebenden KZ-Opfer, also eine Gruppe circa 35 bis 40.000 Menschen. Und das hat sich überschnitten mit der Explosion von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wo die Spuren nicht nur in die Ukraine, sondern auch nach Polen führen. Die Sache ist höchst geheim, aber der ehemalige Bundesstaatsanwalt hat diese Vermutung geäußert, dass die polnische Seite dem Täter die Flucht in die Ukraine ermöglicht hätte. Das steht vielleicht nicht in den Sternen, aber es gibt rationale Voraussetzungen, dass die Vermutung stimmen konnte. Aber das sorgt für diese Missstimmung momentan zwischen Berlin und Warschau. Auf der anderen Seite zeigt das, wie kompliziert die Politik oder der Politikgeflecht innerhalb der EU geworden ist, auch dann, wenn in Warschau im Dezember die proeuropäische und deutschlandfreundliche Mannschaft das Ruder übernommen hat.
Man könnte meinen, dass wir auf der gleichen Seite stehen, also dass sowohl Polen und Deutschland und die gesamte Europäische Union, vielleicht mit Ausnahme Ungarns, die Ukraine unterstützt. Was wäre dann die Zerstörung einer Gaspipeline für ein Problem?
Schon richtig und prinzipiell stimmt das. Also die Explosion von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 haben nicht für die Kurskorrektur Berlins im Hinblick auf die Ukraine geführt. Berlin steht nach wie vor für die Unterstützung der Ukraine und eigentlich hält die Klappe. Also man muss auch unterscheiden zwischen dem, was die Medien in Deutschland schreiben und dem, was die Politiker veräußern, und die Politiker sitzen still. Aber die Beziehungen zwischen Berlin und Warschau, die sind bestimmt nicht so schlecht wie bis Dezember im letzten Jahr, aber nicht so gut, wie man sowohl in Berlin als auch in Warschau sich erhofft hat.
Kurz noch zu der Wiedergutmachung, die Sie erwähnt haben. Vor dem Besuch des Bundeskanzlers und seiner Regierung in Warschau, vor den Regierungskonsultationen, hat sogar die deutsche Presse davon gesprochen, dass höchstwahrscheinlich Bundeskanzler Scholz eine Entscheidung in Warschau bekannt geben wird. Das hat sich nicht bestätigt. Wieso?
Man kann nur vermuten, das hängt bestimmt zusammen mit dem anvisierten Denkmal in Berlin. Die Sache zieht sich auch ziemlich lange schon her und ich vermute, dass die deutsche Seite und Bundeskanzleramt gedachte, sowohl das Denkmal, das deutsch-polnische Zentrum in Berlin und diese Wiedergutmachung an die noch lebenden polnischen KZ-Opfer in einem Paket vorschlagen wollte. Insbesondere dieses Zentrum, deutsch-polnische Zentrum, Edukationszentrum und das Denkmal schleppt sich einfach vor sich hin. Und ich denke, das ist der Grund, warum auch daran gekoppelte Angelegenheit, also diese Wiedergutmachungsfrage, nicht jetzt oder Anfang Juli gelöst worden ist.
Und werden die letzten Opfer diesen Moment noch erleben?
Ja, eben die Zeit spricht dagegen oder die Biologie spricht gegen die Axiologie, die der Realpolitik einfach den Weg ebnen sollte. Aber man konnte zumindest den Worten nicht nur den Bundeskanzler, aber auch der deutschen Seite entnehmen, dass jetzt die entsprechenden Ministerien in Berlin die Ärmel hochkrempeln und sich der Frage schnell zuwenden.
Sie haben die Landtagswahlen erwähnt in Sachsen und in Thüringen. Da hat die AfD sehr gute Ergebnisse erzielt, genauso wie die Partei von Sarah Wagenknecht. Sie haben auch die faschistische Komponente im Programm der AfD erwähnt, die erschreckt viele Deutschen, aber die kommunistische Komponente im Programm von Sarah Wagenknecht aber nicht. Wie ist das zu erklären?
Beide Parteien sind populistisch orientiert. Sarah Wagenknecht auf der linken und die AfD auf der rechten Seite. Sarah Wagenknecht behauptet, sie will mit der AfD nicht koalieren und nicht viel zu tun haben, war eben wegen dieser faschistischen Komponente. Nun, es ist Problem für die Parteien, die etablierten Parteien, die in der Mitte geschrumpft sind. Von daher auf der Landesebene erwarten uns lange Regierungsverhandlungen oder die Verhandlungen, wie man diese neue Koalitionen zustande bringen kann. Auf der anderen Seite sind sowohl Thüringen als auch Sachsen, beide Länder im Osten, nicht repräsentativ für die ganze Bundesrepublik. Und zum Teil ist das beruhigend, erklären diese große Enttäuschung der ehemaligen DDR-Bürger, eine große Enttäuschung im Hinblick auf die Möglichkeiten im Vereinigten Deutschland. Zunächst war zu groß und die Enttäuschung, die jetzt eintrat, weil nicht alle Träume der kapitalistische Mark und die erträumte Bundesrepublik erfüllt hat. Deswegen dieser Hang für die AfD und dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, beide Parteien, die verführerisch mit einfachen Lösungen jonglieren.
Vielleicht war nach den Umwälzungen der 90er Jahre der polnische Weg einfach gesünder. Härter, aber gesünder, sich alles alleine zu erarbeiten, ohne auf den großen Bruder aus dem Westen zu schauen.
Also wir, als Polen würden wir staunen, wie viel Geld aus der alten Bundesrepublik in die neuen Bundesländer geflossen sind. Das andere ist, und das sehe ich die Gefahr, dass die AfD diese historische Aufarbeitung, die Bundesrepublik seit den 60er Jahren betrieben hat, einfach übers Bord wirft.
Professor Arkadiusz Stępień, Historiker, Politikwissenschaftler, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Wir wechseln das Thema. Der US-amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway bezeichnete die Insel Madeira als einen der paradiesischsten Urlaubsorte, die er je in seinem Leben gesehen habe. Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo gab zu, er wolle auf der sonnigen Blumeninsel seinen verdienten Lebensabend verleben. Auch für die Geschichte Polens hat Madeira eine besondere Bedeutung. Der polnische Staatschef Józef Piłsudski verbrachte dort den Jahreswechsel 1930-31. Über die Hintergründe dieser in vielerlei Hinsicht einmaligen Reise berichtet Wojciech Roszyński.
Vier Jahre nach dem Maiputsch von 1926 und der Bildung der sogenannten Sanacja-Regierung war Polens Staatsmann Józef Piłsudski urlaubsreif. Der Mitgestalter der Unabhängigkeit hatte sich seit Jahren kaum geschont und daher schon früher über eine längere Ruhepause von der Politik nachgedacht. 1928 erlitt er zudem einen Schlaganfall. Trotzdem hatte er ständig wichtige Funktionen inne. Er war zweimal Premierminister und Generalinspekteur der Streitkräfte. Im Herbst 1930 war allerdings ein kritischer Punkt erreicht. Piłsudski war zeitweilig nicht einmal in der Lage, jene Pflichten zu erfüllen, die die von ihm ausgeübten Funktionen verlangten, geschweige denn den Überblick über alle Probleme des Staates zu behalten. Ich denke, dass gewiss die Jahre 1929 und 1930 Spuren hinterlassen haben und man bei ihm ein rasches Nachlassen der physischen Kräfte beobachten konnte. Ein mehrwöchiger Genesungsaufenthalt in Rumänien tat ihm zwar gut, doch die auch Polen erfassende Finanzkrise sowie die ständigen Streitigkeiten im Sejm machten eine längere Kurreise unumgänglich und bewegten Piłsudski zu der Entscheidung, Polen für 3 Monate zu verlassen, sagt dem polnischen Rundfunk der Warschauer Historiker Marek Kornat. Bevor jedoch Piłsudski das Land verließ und Richtung Portugal aufbrach, löste er noch schnell das Parlament auf und ordnete Neuwahlen an. Sie wurden im November 1930 durchgeführt und endeten mit einem haushohen Sieg der Sanacja. Am 3. Dezember, kurz vor seinem 63. Geburtstag, trat Piłsudski als Regierungschef zurück. Er wurde durch seinen treuen Verbündeten Walery Sławek ersetzt. Dieser behauptete, die jüngsten politischen Ereignisse hätten bei dem sonst eisenharten Staatsmann eine Art Depression ausgelöst. Piłsudski selbst gab zu: Am lustigsten ist der Gedanke, dass es irgendwann, wenn es mich nicht mehr gibt, meine Stimme für 3 Groschen zu kaufen sein wird. Irgendwo auf den Wochenmärkten, wie Lebkuchen oder Bonbons. Sagte der Marschall während einer der seltenen Aufnahmen seiner Stimme. Seine längste Auslandsreise begann Piłsudski am 15. Dezember. Vom Hauptbahnhof Warschau aus ging die Zugreise zunächst Richtung Süden. Begleitet wurde er unter anderem von 2 Ärzten, Eugenia Lewicka, für die er wohl mehr war als lediglich ein Patient, sowie Dr. Marcin Wojczyński. Mit dabei war auch sein Freund Hauptmann Lepecki, der fließend Portugiesisch sprach. Die Reise nach Portugal führte über Österreich, die Schweiz, Frankreich und Spanien. Auf dem Weg wurde Piłsudski von den dortigen polnischen Gemeinden feierlich begrüßt, verlor aber auf der Reise sein Lieblingsaccessoire, nämlich den berühmten Säbel, den er stets bei sich zu tragen pflegte. Als er am 19. Dezember Lissabon erreichte und im Hotel Intercontinental untergebracht wurde, konnte er aber mit Freude feststellen, dass sein Lieblingsstück bereits dort auf ihn wartete. Es wurde zuvor gefunden und schnell ins Hotel geschickt. In der portugiesischen Hauptstadt verbrachte Piłsudski lediglich eine Nacht, konnte dort noch unter anderem den Staatspräsidenten Antonio Oscar de Fragoso Carmona treffen, der den prominenten Gast aus Polen mit einem Orden ehrte. Die ganze Reise war ein mit Ruhe durchdachter Plan für mehrere Monate. Piłsudski segelte am 20. Dezember an Bord des Schiffes Angola nach Madeira und verließ zuvor den Hafen von Lissabon zu den Klängen einer Militärkapelle. Nach 2 Tagen erreichte das Schiff die Küste der Insel. Im Hafen von Funchal wurde er von lokalen Regierungsvertretern begrüßt und anschließend in einer Limousine mit seinen Reisebegleitern zur Villa Quinta Betancourt gebracht. Es sollte sich bald erweisen, dass die Insel Madeira, wie auch Polen selbst, zu seiner romantischen Betrachtungsweise passte, erzählt Paweł Żywuski, Autor des Buches Philosophia Piłsudskiego, die Philosophie Piłsudskis. Die Ankunft des polnischen Marschalls machte einen großen Eindruck auf die Menschen in Funchal, die zuvor eher gelangweilt waren, weil generell solche prominenten Besuche nicht an der Tagesordnung waren. Die Bewohner von Madeira wussten dort wenig über Polen. Es schien für sie ein weit entfernter Ort zu sein, mit Schnee bedeckt, vom Frost durchzogen und vor allem neben dem bolschewistischen Russland gelegen. Gerade diese Nachbarschaft wirkte auf viele Portugiesen verstörend. Und plötzlich kommt aus diesem seltsamen Land, direkt an der Grenze zu Russland, Piłsudski, der berühmteste Pole, schrieb Hauptmann Mieczysław Lepecki in seinen Erinnerungen ist Marschałkiem Piłsudskim na Maderze, mit dem Marschall Piłsudski auf Madeira. Neben viel Ruhe und Unterhaltung in Gestalt von Solitär und Schachspielen mit Wojciński arbeitete Piłsudski auf Madeira an seinem später viel beachteten Buch Poprawki historyczne, historische Korrekturen. Dabei handelte es sich um polemische Kommentare zu den Memoiren von seinen politischen Widersachern Ignacy Daszyński und Leon Biliński. Aus Polen erhielt Piłsudski ganze Säcke an Briefen und Genesungswünschen. Seinen daheimgebliebenen Töchtern schrieb er: Ich habe genug von diesem Meer und wenn ich im Garten sitze, sitze ich nun meistens mit dem Rücken zum Meer, damit es mich nicht anspringt. Er verbrachte viel Zeit zu Hause und im Garten. Als Tourist nahm er selten an offiziellen Besuchen teil. Es ist allerdings bekannt, dass er unter anderem den Gouverneur der Insel, José María de Freitas, bei sich in der Villa empfangen hatte. Piłsudski gab außerdem einigen brasilianischen Journalisten ein Interview, in dem er sich unter anderem über die polnische Kolonisierungsaktion in Brasilien ausließ. Die Verbindungen vieler Polen zu Brasilien waren damals schon sehr intensiv. Im Jahr 1928 zählte die polnische Kolonie im Bundesstaat Espírito Santo etwa 2000 Menschen. Ein Jahr später kamen 32 polnische Familien hinzu und ließen sich an der Mündung der Flüsse Rio Claro und São José nieder. Später kolonisierte die polnische Meer- und Kolonialliga das Gebiet von Agia Branca, was so viel wie Weißer Adler hieß, wo sich noch einmal 100 polnische Familien niederließen. Viele von ihnen konnten sich dort nicht akklimatisieren, kehrten aufgrund der schwierigen Bedingungen nach Polen zurück. Andere aber blieben und deren Nachfahren leben noch heute dort. Der Höhepunkt der Geschichte der polnischen Minderheit in Brasilien liegt aber schon viele Jahre zurück, erzählt der Kulturhistoriker und Polenkenner José María Faraldo von der Universität Complutense in Madrid. Der Aufenthalt des polnischen Staatsmanns auf Madeira wurde in Polen, insbesondere von der Opposition, vielfach kommentiert und kritisch beäugt. In den Tageszeitungen, die der Nationaldemokratie nahestanden, wurde er zum Protagonisten der Karikaturen. Diese suggerierten vor allem eines: Piłsudski solle auf der fernen Blumeninsel bloß für immer bleiben und wie Napoleon Bonaparte auf St. Helena dahinsiechen. Zitat Ende. Daraus wurde aber nichts. Nach dem Jahreswechsel verbrachte Józef Piłsudski noch fast 2,5 Monate auf Madeira. Mitte März bestieg er im Hafen von Funchal, sichtlich erholt, dem polnischen Dampfer Wicher. Nach einer kurzen Pause im französischen Cherbourg, wo er von einigen Landsleuten frenetisch begrüßt wurde, kam er am 29. März 1931 im Hafen von Gdynia an, wo er von seinem Stellvertreter Valery Sławek herzlich begrüßt wurde. Von da aus ging es zurück nach Warschau. Nach dem Mord am ersten Staatspräsidenten Gabriel Narutowicz hatte Piłsudski sich für mehrere Jahre zurückgezogen und kam erst bekanntermaßen im Mai 1926 zurück. Da war er aber schon gesundheitlich etwas angeschlagen. Nun konnte er sich erholen und noch 5 Jahre lang die Geschicke des Landes lenken, auch wenn er es nun etwas ruhiger angehen ließ. An den polnischen Marschall erinnern auf Madeira noch einige Orte und Plätze. In Funchal finden wir ein Denkmal und auch an der Villa Betancourt, wo Piłsudski Meeresfrüchte und viel Fisch zu sich nahm, erinnert eine Gedenktafel an ihn. Er war überzeugt, dass er die Verantwortung für ganz Polen trüge. Er scheute diese Verantwortung nicht.
On brał odpowiedzialność za to na siebie, nie unikał tej odpowiedzialności.
Erzählt uns der Piłsudski Biograf Włodzimierz Suleja.
Józef Piłsudski und sein Silvester auf der Insel Madeira. Und wo werden Sie Ihren Jahresausklang verbringen? Egal, ob zu Hause, mit Freunden oder auf exotischen Inseln. Hauptsache, Sie kommen gut ins neue Jahr. Möge das kommende Jahr Ihnen Gesundheit, Glück und viele schöne Momente bringen. Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.
Radio X-Star.